Also ich mache das völlig anders als der liebe Olaf, der euch so einen schönen Zettel mitgebracht hat, sondern ich denke, es ist viel idealer, wenn ihr euch selber das notiert, was euch wichtig ist. Ihr habt ja irgendwo einen Zettel dabei und schreibt euch das auf, und wenn ich zu undeutlich spreche, ich spreche ja galiläisch, da unten aus dem Süden Deutschlands, und ihr es nicht versteht, dann protestiert. Und dann können wir das auch noch klären. Das Zweite, warum das mit dem Thema so problematisch war, das muss ich kurz erklären. Die drei Themen, die ihr bisher behandelt habt, diese drei Themen sind natürlich alles Themen, die uns zeigen, wie wir mit Jesus in unserem Leben mehr erfüllt werden. Aber wenn wir von der Liebe reden, haben wir ein Thema, wo alle gottlosen Leute der Welt sagen, ja, endlich, da habt ihr was Richtiges gesehen. Wir sind auch für die Liebe. Die größten Spötter gegen das Christentum sind alle für die Liebe. Ich habe in meinem Leben, und ich bin ja schon uralt, in meinem Leben überhaupt niemand getroffen, der gegen die Liebe war. Die anderen Leute haben immer was, die Leute haben immer gesagt, die anderen, die sind so böse. Aber ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der gesagt, ich bin böse. Sondern ich bin viel zu lieb, meint die. Und die anderen sind alle viel zu schwierig. Mit der Liebe ist ein ganz großes Problem. Und ihr wisst vielleicht, dass alle die, die die Bibel ablehnen, und die vielleicht Buddhisten sind oder Hindus bei uns, in eure, wo ihr da lebt, in eurer Gesellschaft, in eurer Umgebung, die sagen, es gibt bloß eine Sache in der Bibel, die ist gut, Nächstenliebe. Aber das ist in allen Religionen gut, Nächstenliebe. Das gibt's auch bei den gottlosen Leuten, bei den Humanisten und wo wir sie alle suchen. Nächstenliebe ist eine Grundlage unserer Verfassung und deshalb ist das ein Problem. Und ihr wisst ja, wo die gottlosen Leute das immer drauf gründen. Wenn ihr also irgendwo mit einem Menschen sprecht, mit einem deutschen Bürger, wird er nach kurzer Zeit sagen, eine Geschichte in der Bibel, die ist wirklich gut. Und das lebe ich. Und das ist das Motto, ist nämlich die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Und nach dieser Geschichte gibt es sogar bei uns einen Arbeiter-Samariter-Verein und da gibt es Samariterstifte und alle möglichen Sachen, nämlich wie ein Mann in Not war und dann ein Samariter ihm zu Hilfe kam. Und er sagt, da hat Jesus eigentlich eine ganz tolle Geschichte erzählt von der Nächstenliebe. Und das machen wir ja, sagen die Leute. So bin ich ja auch veranlagt. Ich helfe dem, wo Not ist, und dann irgendwo machen sie mal eine gute Tat. Was ist denn jetzt eigentlich falsch dran? Habt ihr das mal durchschaut? Da brauchst du ja keinen Jesus dazu, oder? Brauchst kein Kreuz dazu, brauchst keine Sündenvergebung, weil die Leute alle gut sind. Wir sind doch die guten Samariter. Wer eine Bibel dabei hat, soll sie mal aufschlagen. Lukas 10. Lukas 10, Vers 25 bis 37. Die am meisten missverstandene Geschichte im Neuen Testament. Ihr kennt die Geschichte, müssen wir jetzt gar nicht lesen, sondern da heißt es am Ende, fragt Jesus, wer von dies, also es fängt ja zunächst mit, man muss mal sagen, die ganze Geschichte war ja entstanden, weil ein Schriftgelehrter, ein frommer Bibelmann hat mit Jesus disputieren wollen. Wer ist mein nächstes Problem? Denn das Gesetz, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, stammt schon aus dem Alten Testament. Jetzt wollte er mit Jesus einen Streit anfangen. Wer ist mein nächstes? Das ist ein Problem. Wen soll ich denn lieben? Wir sind vorher noch durch Willingen durchgelaufen. Da waren viele Leute auf dem Weg, unterwegs noch, und bevor wir hergekommen sind. Das betrifft ja viele Menschen. Wer ist mein nächster? Und Jesus gibt eine überraschende Antwort, Vers 36, fragt er den Schriftgelehrten, den Bibelmann, wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste gewesen, dem, der unter die Mörder gefallen ist? Für den, der verletzt am Boden liegt, wer ist denn der Nächste gewesen? Ja, der ihm geholfen hat, der Samariter. Und da gibt Jesus eine Geschichte und sagt, Mensch, du bist gar nicht der, der die Nächstenliebe übt. Du hast die Nächstenliebe empfangen von einem Fremden, der verachtet ist. Die Samariter waren ja verachtet, mit denen wollten die Juden nichts zu tun haben. Und der ist dein Nächster und der hat dir aufgeholfen. Du bist der, der oben am Boden liegt. Das ist eine Jesus-Geschichte, die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Das ist entscheidend. Du musst zuerst einmal entdecken, du bist der, der am Boden liegt. An dir läuft der Levit vorbei und der Priester läuft vorbei. Die anderen Religionen, keiner hilft dir. Und dann kommt der Verachtete, an den du gar nicht denkst. Und der hat dir geholfen. Du bist zuerst der, dem geholfen wird. Und da hat Jesus uns genau das Entscheidende zum Thema gesagt. Jetzt hoffe ich bloß, dass ihr mitgekommen seid. So bist du verdreht. Muss ich es nochmal erklären. Du bist zuerst einer, dem Liebe widerfahren ist. Dir bist beschenkt von einem Fremden und dieser Fremde ist doch Jesus, der in dein Leben kommt. Du hast ja nichts wissen, du Schriftgelehrter. Der hat immer gemeint, ich kann alles. Ich bin einer, der das Gesetz befolgt. Du hast nie begriffen, du liegst da am Boden und die Sünde hat in dein Leben Wunden gerissen. Dann kommt ein Samariter und der führt dich ins Hospital und der führt dich der Genesung entgegen. Das ist doch ein Bild, wo Jesus sich selber abmalt. Und dann sagt Jesus, erst gehe hin und tue das Gleiche. Das ist also ganz entscheidend für unser Thema, dass wir sagen, kein Mensch hat die Liebe. Das bilden sich alle Leute bloß ein. Ich bin so lieb. Das ist ja gar nicht der Fall. Sondern wir sind alle Leute, die diese Liebe nicht haben. In der Praxis sind wir alle Versagende. Und jetzt ist ja für uns, Jesus-Leute, das ganz wichtig, dass wir einmal ganz offen merken, halt mal, bei mir fehlt etwas. Was werde ich meiner Frau schuldig bleiben an Liebe? Was bin ich schuldig geworden an meinen Kindern? Was werde ich schuldig an Gemeindegliedern, die ich nicht richtig geliebt habe? An jungen Leuten, die Konfirmanden da waren und ich bin schuldig geworden. Wir sind alle Schuldner der Liebe. Kein einziger Mensch in dieser Welt kann das wirklich aus sich heraus tun. Und darum ist es ein Stück der Heiligung unseres Lebens, dass das diese Jesusliebe in unser Leben hineinkommt. Das ist ja ganz genau entscheidend und wichtig. Wenn ihr einmal euch umschaut, heute im christlichen Zeitschriftenmarkt, in dem, was so unter evangelikalen Zeitschriften rauskommt, da wird gar nicht viel über die Sünde gesprochen. Das ist ja bei euch so schön, wie gerade bei diesem Lied, dass ihr noch so in euren Gemeinden so, dass ich wirklich sage, das ist das größte Problem unseres Lebens. Dass wir ganz viel Sünde haben. Keiner sitzt heute Abend da, du und ich nicht, der nicht massiv Sünde in seinem Leben hat. Das ist tragisch. Können wir gar nicht drüber sprechen. Wir würden erröten, wenn wir uns alles aufzählen würden, was ein Schmutz da ist. Sag, Herr Jesus, ich möchte doch zunächst einmal deine Liebe haben. Das ist mal ganz wichtig. Ich möchte zuerst mal von dir beschenkt werden. Du musst in das Dunkel meines Lebens hineinleuchten. Ich möchte deine erlösende Kraft erfahren. Und ich kann doch gar nicht lieben. Wir sind alle so schreckliche Egoisten und denken immer bloß an uns und an unser Recht und was wir brauchen. Und darum ist so wichtig, die Liebe zu entdecken. Wo gibt's denn in dieser Welt Liebe? Wir leben in einer schrecklichen Welt. Neulich hat ein Nachrichtensprecher gesagt, solch schlimme Nachrichten habe ich noch nie in 20 Jahren verkünden müssen wie heute, wenn man so an den ISIS-Terror denkt. Was in der Welt los ist. Wo Millionen Menschen verhungern, wo Kinder nie in ihrem Leben sauberes Wasser trinken können, bloß sterben, weil sie Schmutzwasser haben. Übrigens, dass ihr wisst, es sind 1.000 Millionen in der Welt, die nie in ihrem Leben ein Medikament kaufen können. Wir leben in einer grausamen Welt. Und das alles hat der Mensch gemacht. Das ist nicht Schöpfung. Das hat der Mensch gemacht, der selbstsichere Mensch. Und wir leben ja bei diesen wenigen Begütern, die mit all dem leben dürfen. Von Liebe keine Spur. Und die Bibel erzählt es uns so, von Anfang die ersten Menschen, die Gott geschaffen hat, Kain und Abel, da er schlägt den anderen tot. Ist doch keine Welt der Liebe. Ist eine Welt, in der die Faust herrscht und der Grausames geschieht, wo einer den anderen fertig macht. Ich wohnte einmal neben einem Kindergarten. Und habe das beobachtet von meinem Zimmer, bevor der Kindergarten geöffnet hat. Da kam immer einer, der hat alle zuerst geschlägelt. Das ist bei Kindern, dreijährig. Glaubt doch nicht, es gäbe unschuldige Kinder. Die Kinder können so brutal miteinander umgehen. Die kleinen Kinder mit 3 Jahren, es gibt keine unschuldigen Kinder. Das steckt in unserem Menschenleben so drin. Wir waren vorher beim Essen so schön gesessen, da haben ein paar sich interessiert für den Katechismus und sagen, im Heidelberger Katechismus, das ist ein interessanter Katechismus, lesenswert, aus der Reformationszeit, von der reformierten Kirche in Heidelberg damals verfasst. Da steht schon im 5. Artikel drin, ich bin von Natur aus so veranlagt, Gott und meinen Nächsten zu hassen. Das ist unsere Natur. Und bloß die Bibel sagt es uns wirklich, dass so ist. Wir haben die Liebe gar nicht. Und die meisten Menschen betrügen sich und sagen, ich bin doch so lieb, ich brauche das alles nicht. Weil sie den Ernst der Verlorenheit ihres Lebens nicht sehen. Und das hat mir ein bisschen ein Problem gemacht. Lieber Samuel hat Geduld mit mir gehabt. Er sagt, so über die Liebe oder Nächstenliebe zu reden. Man muss mal sehen, dass ich zuerst erkenne, ich habe diese Liebe nicht. Und die Gottlosen, die machen es uns vor und sagen, oh, brauche ich nicht, ich bin doch so lieb. Das stimmt doch gar nicht. Es fehlt in unserer Welt an Liebe, an echter Liebe. Und Jesus hat es ja prophezeit in Matthäus 24, seiner Endzeitrede. Was wird denn das Zeichen der letzten bösen Zeit sein? Die Liebe wird in vielen erkalten. Die schwatzen alle über Liebe. In keiner Generation wurde so viel über Liebe gesprochen wie heute. In jedem Film und im Fernsehen und in allen Romanen und Schundheften. Und warum alle über Liebe? Da ist keine Liebe drin. Selbstsucht. Wahnsinnige Selbstsucht. Deshalb gehen die Beziehungen auseinander. Das geht ja gar nicht. Liebe ist ja was ganz anderes. Da muss man sagen, wo kann ich denn überhaupt Liebe finden? Wo kann ich denn Liebe überhaupt erleben? Und das ist schon toll an dieser Geschichte vom barmherzigen Samariter. Und ich hoffe, sonst sprecht mich einfach nachher nochmal drauf an, dass ich es euch erkläre. Zunächst hat Jesus darauf hingewiesen, diesen Pharisäer und Schriftgelehrten. Du bist nicht der, der die Liebe hat, sondern du darfst sie empfangen von diesem fremden Samariter, der dich sieht, wie du am Boden liegst und der auf dich zugeht. Und das ist die Geschichte, die Jesus mit dir hat und die er in deinem Leben tut. Darum ist das für uns schon eine Kernsache, ob ich die Liebe überhaupt erlebt habe. Und deshalb möchte ich euch sagen, dass das eigentlich das Thema ist, über das wir jetzt zunächst einmal reden müssen. Ich habe oft die Angst, wir reden viel zu viel über Glauben. Komisch. Das ist doch wichtig, Glauben. Natürlich, Glaube ist die Verbindung zu Jesus. Aber der Glaube kommt zu seiner schönsten Form in der Jesusliebe. Jesus liebhaben, das Allerschönste, das ist Glauben. Wenn du heute Nacht einschlafen kannst und sagst, lieber Heiland, du bist bei mir und ich bin bei dir und alles ist gut. Du bist mein Retter und mein Heiland. Wir haben ganz viele Christen, denen wir begegnen, die kennen die Jesusliebe nicht. Die haben noch nie Jesus geliebt. Und da gibt es sogar eine Geschichte im Neuen Testament, wo eine böse Hure, die ganz schrecklich gewütet hat, zu Jesus kam. Und da war ein Haus Simon des Pharisäers, der sagte, wenn Jesus wüsste, ein bisschen wüsste, würde er sagen, die Frau muss weg, Schmutzweib. Jesus, Simon, die hat die Tränen vergossen über den Beinen von Jesus, die hat mich geliebt. Du hast das größte Manko deines Lebens, du hast noch nie mich geliebt. Wer mich liebt, dem sind viele Sünden vergeben. In Epheser 2 stand früher im alten Luthertext ein schönes Wort, vielleicht hat es mancher noch im Ohr, Jesus liebhaben ist besser als alles wissen. Das ist eigentlich eine ganz korrekte Übersetzung von Martin Luther gewesen. Besser als alles wissen, als alle Bände von Theologie, die du in dich hineindringst, ist Jesus liebhaben. Dass Christus wohne durch Glaube und Liebe in euren Herzen und ihr erfüllt werdet mit aller Gottesfülle. Die Liebe zu Jesus. Und deshalb ist das Denken eine ganz große Gefahr, wenn das Lieben nie dazukommt. Das Lieben kann man nur erfahren über den Wohltaten, die Jesus dir gibt. Jetzt kommt euch all die Stellen in Erinnerung im ersten Johannesbrief. Lasst uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Liebe kommt doch, das ist doch die Antwort auf das, was Jesus mir gegeben hat. In unserer Natur liegt diese Liebe gar nicht drin. Und die Liebe hat uns doch so überwältigt, Wer einmal das erlebt hat, wie die Vergebung von Jesus sein Leben neu macht, der muss lieben. Der wird barmherzig mit den Menschen. Der ist erfüllt von einer ganz, ganz großen Liebe. Da steht ja im 1. Korintherbrief dieses Kapitel von der Liebe, 1. Korinther 13. Und manche lassen das dann in ihren Ring eingravieren. Und wenn der eine, der Fritz mit der Hulda sich verheiratet, sagt der Mensch, das soll das Motto sein. Die Liebe ist doch die größte Sache. Und der merkt gar nicht, das ist nicht von unserer Liebe gesprochen. Unsere Liebe, die ist nicht langmütig. Nee. Und unsere Liebe, die verträgt gar nicht viel. Da sind wir gleich empört. Wir dulden alle, die Liebe duldet, von wegen, lies mal, das ist eine einzige Anklage. Sondern sie passt nur auf Jesus. 1. Korinther 13 ist nur von Jesus. Und erst wenn du die Jesusliebe hineingetrunken hast in dein Leben, wenn du erfüllt bist von der Liebe von Jesus, kannst du das begreifen. Ihr habt ja in euren Liedernbüchern ein ganzes Kapitel da drin, ihr habt ja schon gespickt, von der Liebe. Und da sind all die herrlichen Lieder drin. Also wenn die Bundeswehr ihren Zapfenstreich macht, mir gefällt das immer, ein hoher Politiker wird verabschiedet, dann kommt das Helm ab zum Gebet, das ist ein uraltes Ritual aus der preußischen Armee, und dann kommt, ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart. Das ist ein Vers von Gerhard Terstegen, diesem Mann von Mülheim, ein wunderbarer geistlicher Zeuge unseres geistlichen Lebens in Deutschland. Ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart. Alle müssen das miterleben, die Soldaten. Aber ob sie es noch wissen, das müssen dann Leute wieder sagen, wisst ihr, was in dem Vers drin ist? Ich bete an die Macht der Liebe, mit der ich Wurm geliebt war. Ich bin doch bloß wie ein Wurm im Dreckboden drin. Aber Jesus hat mich geliebt, das ist das Wunder meines Lebens. Und das hat mich herausgezogen, da kannst du erst überhaupt Liebe erleben. Leider, leider wissen das die meisten, die sich hier Christen nennen, in Deutschland nicht mehr. Und darum müssen wir es ihnen erzählen und sagen, das größte Wunder ist die Jesusliebe. Jesus liebt das Unwerte, die schuldig geworden, die Untreuen, die Ungehorsamen liebt er. Und deshalb ist das Allergrößte, das was ihr in euren Liedern so schön singt, vom Kreuz. Wer von der Liebe singt, der kann vom Kreuz nicht schweigen. Gibt es auch schon ein Lied von Klaus Heitzmann. Herrlich, das ist doch herrlich. Die Liebe von Jesus, die darf ich erfahren. Und die Menschen, die alle das Kreuz von Jesus nie begriffen haben, dass Jesus für meine Schuld stirbt. Weißt du, in jeder Generation ist das, dass man das sich so angewöhnt, sagt, ja, so ist es eben, hat es aber nie begriffen. Stell dir mal vor, da brennt ein Haus da drüben. Und ein Feuerwehrmann kommt und sagt, da oben ist noch ein Kind, das muss man retten. Und der Feuerwehrmann rennt rein und achtet nicht drauf. Und schwer verletzt kommt zurück, das Kind auf dem Arm. Und er liegt doch mit 60% Brandwunden dritten Grades in der Klinik. Und er sagt, die Mutter, wegen mir wäre es nicht nötig gewesen. Jesus hat noch viel mehr gebracht, als er sich Brandwunden geholt hat. Er hat sein Leben gelassen, damit du gerettet wirst. Wir werden morgen noch davon reden, von diesem ganz wichtigen Thema. Wer es einmal begriffen hat, sagt, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir böse, schuldig gewordene Leute, die ihr Leben nicht mehr ordentlich der Hölle verdient haben, Gottes Kinder heißen sollen und sind es auch. Das ist das Verdienst von Jesus. Und wer diese Liebe noch nie entdeckt hat, der kann von Liebe noch gar nie reden. Und das ist der Grund im Neuen Testament, dass für uns ja so wichtig ist, dass ja überhaupt die Liebe, steht im Galaterbrief, Galater 5, ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Ohne Heiligen Geist gibt es gar keine Liebe. Das ist ja aufgezählt in Galater 5, Vers 22. Ihr kennt das auswendig, die Flöte. So kannst du sagen, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Bis hinein in dieser. Deshalb geschieht die Heiligung meines Lebens, die Veränderung erst, dass ich sie überhaupt erkenne, die Liebe von Jesus, die offenbar wurde, in der Liebe, wie Jesus für uns sündig gewordene Menschen am Kreuz gestorben ist und uns in uns wohnen will. Wie sagt der Apostel? Die Liebe Gottes ist ausgeschüttet in unser Herz mit Eimern.
Und deshalb muss uns das, die Liebe Christi treibt uns. Wisst ihr, was das ist? Wie ein Motor, die treibt mich an. Wenn du einmal die Liebe von Jesus erkannt hast, musst du weiterleben. Und darum ist zunächst einmal die Veränderung, das kannst du gar nicht machen, Liebe kann man gar nicht machen, wie die Leute denken. Das wird alles so hölzern und so sperrig, weil sie sagen, ich möchte jetzt lieb sein. Das ist ja nett, wenn die Kinder mal sagen, Mama, ich möchte jetzt lieb sein. Wir wissen, es hebt ja gerade 2 Minuten. Und so, das kennen wir von uns selber, ich kann das nicht aus Zwang machen, sondern das einzige Geheimnis ist, nicht, dass man die Leute totschlägt und sagt, du musst lieb sein, du musst lieb sein, du musst lieb sein, sondern erzählt ihnen, wie die Liebe Jesu sie umhüllt und dann wird die Liebe von Jesus sie treiben und erfüllen. Und wenn ihr mit Ehenöten zu tun habt oder mit Spannungen zwischen Kindern und Eltern, wo fehlt's? An der Jesus-Erkenntnis. Nur wo die Menschen die Liebe von Jesus in ihr Herz aufnehmen, ist es überhaupt möglich. Ich war ja viel unterwegs in der dritten Welt. Das war ein ganz besonderes Geschenk in der Arbeit Hilfe für Brüder. Früher war ich ja in der Ostarbeit tätig, noch wie der Zeit des Kommunismus. Das war so schön in Osteuropa und in Russland und in Oststaaten, wo wir tätig waren und dann in vielen Ländern der Welt. Und eine ganz wunderbare Begegnung hatte ich in China mit einem der großen Märtyrer, Wang Mingtao, war früher Leiter der Studentenarbeit mit über 90 Jahren in einer verbotenen Hausversammlung in Shanghai. Einem Sonntagmorgen saßen wir 120 Leute in einer Zwei-Zimmer-Wohnung auf dem Boden und der alte Mann hat da gepredigt, ich konnte es ja nicht verstehen können, aber ich habe andächtig zugehört und zum Schluss habe ich ihn gefragt, hast du uns eine Botschaft für die deutschen Christen? Was brauchen wir in Deutschland? Du siehst das ja aus deiner Perspektive der verfolgten Kirche viel besser. Was ist Not? Und dann hat er mir gesagt, ihr habt viel Werke. Bei euch in Deutschland wird wahnsinnig viel gemacht. Die Christen sind aktiv. Vergesst die erste Liebe zu Jesus nicht. Die erste Liebe zu Jesus, der Motor des Lebens, hat einer begriffen, der 23 Jahre im Straflager war. Das Christenleben ist das Getriebenwerden von der Jesusliebe. Und diese Erneuerung tut uns Not und da möchte ich immer wieder bitten, dass ihr das entdeckt in eurem Leben, damit ihr nicht so verkrampfte Kopfchristen werdet oder bloß so Denkchristen, sondern dass die Liebe von Jesus euer Herz warm macht. Dass ihr mitleiden könnt mit den Leuten, die in Not sind. Dass ihr den seht in der Gemeinde, der eure Hilfe braucht, der eure Ansprache braucht, dass ihr merkt, das Kind braucht ein Lob, dem ich begegne, dass ich überhaupt etwas, das hat Olaf so schön gesagt, was würde Jesus tun? Ja, wo die Jesusliebe in deinem Herzen Raum greift. Und das kannst du nur tun, wo sie dein egoistisches Herz verändert hat und erneuert. Also wenn ihr die Stillen einmal angucken wollt, das war die Geschichte von der Sünderin, Lukas 7, Vers 36 bis 50, die Liebe zu Jesus ist der Kernpunkt. Da hat man einen Punkt, der bei ganz vielen Christen in den Kirchengemeinden heute nicht mehr gepredigt wird. Der fehlt. Nur aus der empfangenen Jesusliebe kann man ihn lieben. Und Jesus liebhaben ist besser als alles Wissen des Epheser 3, 14 bis 21. Und dann die Macht der Liebe, den Jesus offenbart, 1. Johannes 3, ganz wichtig. Und dann erinnern wir uns noch, dass Jesus einen Musterjünger hatte, einen Tatmenschen. Das war der Petrus. Keiner hat so angepackt, Jesus, für dich mache ich alles. Ich gebe mein Leben für dich her. Mich können sie totschlagen. Ich bin opferbereit. Ich sage, stopp mal langsam, langsam, langsam. Ehe der Hahn kräht, wirst du mich 3-mal verleugnen. Deshalb ist auf dem Kirchturm immer ein Gockel drauf, nicht wegen Wetter. Zur Erinnerung, so wenig können wir Jesus etwas versprechen. Wir sind sehr untreue Leute. Der Petrus war der Beste von den Jüngern. Und dann hat er Jesus verleugnet. Sie geniert an Jesus. Und wie Jesus ihn wieder getroffen hat, was hat er ihn denn gefragt? Er hat gesagt, kann ich mich auf dich jetzt das nächste Mal verlassen? Hast du einen anderen Charakter? Bist du jetzt stabil? Hast du Glauben? Was hat er ihn gefragt? Hast du mich lieb? Petrus. Aus dieser Quelle kommt allein das neue Leben, die Heiligung deines Lebens. Und ich bitte dich einfach in deinem Glaubensleben, nimm dir Zeit und steh bewegt da und sag, ich danke dir, lieber Heiland, für deine Liebe. Und jeden Tag neu über auch den dauernden Empfangen der Vergebung von Jesus. Ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart. Ich will stehen bleiben, Herr Jesus, und lass deine Liebe in mir wirken. Einer hat mal ein ganz tolles Bild für die Liebe gebraucht und er hat von der Zentrifugalkraft gesprochen. Wisst ihr, das man so immer Auto, wenn man den Kurve durchführt, das zieht dann ja immer so nach außen, das ist diese Fliehkraft. Und ganz besonders stark ist es in den Raumstationen, wenn man in den Raketen hochgeschossen wird, da ist ja die Fliehkraft noch viel, viel stärker. Aber das ist ganz toll, wie so eine Rakete da rauffliegt bis da oben ins Weltall. Das ist wahnsinnig. Und da oben in der Raumstation, da schwebt das alles. Und da hat dieser Bibellehrer Walter Tlach gesagt, so muss uns die Liebe von Jesus treiben, dass die ganze Schwerkraft von uns, auf einmal gar keine Kraft mehr hat, dass uns die Liebe Jesu hochtreibt. Du, weißt, ich bin so froh, dass es nicht etwas ist, was man verkrampft machen kann. Es gibt so viel verkrampfte Christen. Die sehen auch so bitter ernst aus. Da merkt man, da gefriert schon die Milch im Kühlschrank. Das ist schlimm. Die wird sauer. Das muss da aus der Freude kommen. Und wir müssen von Jesus Liebe getriebene Leute sein. Wenn du mal anguckst, die ganzen großen Taten der Liebe in der Diakonie sind von Menschen gemacht worden, die von der Liebe Jesu getrieben waren. Um ein Beispiel nur zu nehmen. Diese großen diakonischen Anstalten in Bethel wurden von dem Friedrich von Bodelschwing gegründet. Der war ja im Berliner Schloss aufgewachsen, war ein Spielkamerad des späteren Kaisers Friedrich III. In Berlin, auf den höchsten Kreisen. Sein Vater war preußischer Innenminister. Wisst ihr, was er gemacht hat, wie er Pfarrer war? Ist er zu den deutschen Gastarbeitern nach Paris gegangen. Das waren die Ärmsten der Armen. Und hat eine ganz billige Wohnung bezogen, um für die Ärmsten da zu sein, aus Liebe. Und dann ist er wieder zurückgekehrt, und da ist etwas ganz Schreckliches passiert. In 4 Wochen sind alle 4 Kinder gestorben. Müssen wir so Geschichte lesen. Alle 4. Und dann saß er auf der Bank im Frühjahr vor den 4 Kindergräbern. Alle Kinder waren weg. Und dann hat er gesagt, die Welt ist so hart. Jetzt müssen wir den Menschen die eine Liebe Gottes, wo sie fassbar ist, im Kreuz von Golgatha. Das gibt es gar nicht, wo ich die Liebe spüren kann. Es passiert so viel Schweres in der Welt. Und dann kam der Ruf, er soll ein paar Geisteskranke betreuen in Bielefeld. 16 waren es, geisteskrank. Da haben wir gesagt, Deppen damals. Der hat es aufgebaut, bis 6.000 Kranke waren, den Ärmsten der Armen. Niemand hat die armen Geisteskranken so ernst genommen wie Bodelschwing, um die Liebe Jesu ihnen zu bringen. Oder die Mathilda Wrede, die Sibirien-Gefangene besuchte, als Gouverneurstochter. Wenn du mal anguckst, was Menschen in der Jesus-Liebe schon getan haben. Und das ist mir so wichtig, weil die Nächstenliebe für uns so missbraucht wurde von den gottlosen Leuten. So machen wir alles. Das ist was völlig anderes, was die Jesus-Liebe in Menschen schon erreichen kann. Und was die auf einmal verändert und erneuert, wie das auf einmal möglich ist. In Ägypten gibt's die Maggie Gobran, die ist Professorin gewesen an der amerikanischen Universität. Der Mann ist dort auch Professor, kommt aus einer reichen Familie. Und sie hatte eine Tante, die sich um die armen Müllkinder gekümmert hat, die wohl den Müll zusammenlesen. Es ist jetzt ein Buch drüber erschienen, das ist eine gute Bekannte von uns, mit der wir sehr eng in Verbindung stehen. Und diese Maggie Gobran hat gemerkt, jetzt ist die Tante tot, jetzt müsste eigentlich jemand den Dienst tun. Er hat gesagt, ich kann die Schmutzkinder nicht anfassen mit ihrer Krätze, das ist eklig. Und dann hat sie gesagt, Jesus. Und sie sagte, auf einmal war kein Ekel mehr da. Ich konnte die Kinder in den Arm nehmen und sie lieb haben. Und deshalb ist mir das so wichtig, dass diese Liebe echt wird. Das kannst du nicht machen, sondern das schenkt Jesus durch den Heiligen Geist, wo er sagt, Herr Jesus, ich bekenne mein hartes Herz und mein egoistisches Herz vor dir und ich bitte, dass du mich erneuerst und veränderst, dass ich ein Mensch der Liebe werde und dass du mein Leben machen, verändern und erneuern kannst. Und darum kann das nur einer verstehen, der die Sünde seines Lebens kennt, seine Ich-Sucht, sein ganzes Wesen, sein Geiz, sein Neid, sein enges Herz. Und darum ist es so groß, wie Jesus unser Leben erneuern und verändern will. Heiligung unseres Lebens ist mir an diesem Beispiel einfach ganz schön klar zu machen. Das ist auch nicht bloß, dass ich ein paar Flecken oder ein paar Macken in meinem Leben intre. Wer von euch eine Rostlaube fährt, ein Auto, wo es ein paar Rostflecken hat, das kann man heute toll machen, da kauft man so einen Reparatursatz und dann fliegt man die Stellen und klebt da was drüber und dann spritzt man wieder Farbe drüber. Sondern es geht im Christenleben um eine Totalbekehrung. Und deshalb hängt Heiligung und Bekehrung zusammen. Wo ich mich zu Jesus bekehre, geht es immer um ein neues Leben, um ein verändertes Leben, um ein neues Tun, das in Wort und Werk und allem Wesen sei Jesus und sonst nicht zuletzt, dass er mich erneuere und verändere. Jetzt, wann machen wir unsere Pause, wo wir lüften? Jetzt ist gut mal wieder vielleicht, dort singen wir ein Lied, jetzt wir machen Luft wieder rein, denn das Luft ist schon seit 30 Minuten verbraucht. Was für uns ganz wichtig ist, mit neuen bloß Appellen und neuem Ruf erreichen wir nichts. Jetzt müsst ihr mal beobachten, wenn ihr sagt in vielen Gottesdiensten, warum ist das Eis so leer und dürftig? Die reden dauernd, wie wir lieb sein müssen. Das ist ja fast ein Modell. Da wird dann gesprochen von der Fernsehliebe und die Migranten lieb haben und alles. Aber Jesus kommt nicht vor. Und der ganzen Appell fällt doch die Kraft, weil wo Jesus ist, das war ja beim Ter Stegen genauso. Der hat Jahre seines Lebens zugebracht und wollte ganz treuer Christ sein und hat sich kasteit, er hat nicht mehr gegessen, hat gefastet, alles getan, bis er gemerkt hat, die Übergabe an Jesus ist das Geheimnis. Das ist die Bekehrung, die auch in der Heiligung unseres Lebens ganz wichtig ist. Und das ist mir so jetzt am Anfang zunächst einmal so entscheidend, dass wir merken, nicht etwas, was ich mache in der Heiligung, durch frommes Wesen, das spielt oft so eine Rolle, du musst die Methode machen, jedes andere. Nein, Jesus muss in deinem Herzen wohnen und die Jesusliebe muss dich erfüllen und muss dein Leben treiben. Das ist so herrlich, dass du eine neue Kreatur bist und dass du das wirklich leben kannst, was Jesus in 1. Korinther 13 uns hat mit seinem Leben. Ich darf das alte Leben ablegen bei Jesus und diese neue Form leben. Jetzt kommt aber ein anderer ganz wesentlicher Punkt, worum ich noch mit dem Samuel ein bisschen das korrigiert habe. Jesus hat nie im Neuen Testament von der Nächstenliebe gesprochen, praktisch nie. Und der Apostel Paulus auch nie. Jesus hat nur davon gesprochen, wenn er das Alte Testament zitiert hat. Im Alten Testament war das eine Grundlage, du sollst Gott lieben, deinen Herrn und deinen Nächsten wie dich selbst. Und das ist mir deshalb ganz arg wichtig, weil wir das oft in ihrem Befund noch gar nicht so entdeckt haben. Ja, ist Nächstenliebe nicht wichtig? Doch. Aber Jesus war zunächst so wichtig, seine Liebe zu offenbaren. Und wo seine Liebe da ist eine Liebe, die wirksam wird und die sich zum Nächsten ergießt. Das mit der Nächstenliebe, das dürfen wir ruhig sagen, das ist ein Grundgesetz unserer ganzen Welt, das ist für alle Humanisten und Menschenfreunde, auch für die Atheisten wichtig und die alle ihre Hilfsbereitschaft haben. Aber was für uns entscheidend ist, dass die Jesusliebe unser Leben erfüllt. Und darum, von was hat denn eigentlich Jesus gesprochen, wenn er nicht von der Nächstenliebe gesprochen hat? Von was hat er denn gesprochen? Von der Feindesliebe. Jesus hat gleich den schwierigsten Punkt gepackt. Von dem Mann, der mir auf den Wecker geht, auf den Keks geht. Ich soll meinen Feind lieben. Wie soll denn das gehen? Einen Feind zu lieben, der mich ärgert, der mich strapaziert. Wo steht's denn? In der Bergpredigt. Du sollst deinen Feind lieben. Das hat ja nur Jesus gemacht, der am Kreuz noch für seine Mörder gebetet hat. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus verlangt das von uns, weil er sagt, er will mit seiner Liebe unser Herz erfüllen. Und darum ist das so wichtig, gleich einmal viel weiter zu gehen, als bloß in die Nächstenliebe. Übrigens, das ist Anspruch. Die meisten Menschen, die alle von der Nächstenliebe reden, können ihre nächsten Angehörigen gar nicht lieben. Das kennen wir aus den ganzen Familienspannungen, das kennen wir aus den Nachbarschaftsstreitigkeiten. Und wenn man dann oft fragt, wo ist jemand, bei dem es nicht in der Nachbarschaft Streit gibt, dann meldet sich bloß der, der allein im Haus wohnt, wo es keine Umgebung gibt. Denn wir wissen, wie schwer das ist. Wer von euch Geschwistern hat, weiß, wie das schwierig ist. seinen Nächsten lieb zu haben, auch beim Geschwisterkreis. Wisst ihr, wir waren 5 Brüder, da sind die Funken gestiegen. Da war was. Und dann noch eine Schwester als 6., das war toll. Ich war der 5., ich habe alles abgekriegt. Aber versteht ihr, mit der Feindesliebe, da hat Jesus etwas gesagt, weil das in unserer Welt der Normalzustand ist des Hasses. Vor ein paar Tagen wurde in Bundestagsdebatte über die Griechenlandhilfen debattiert. Ich habe mich gewundert, was die Bundestagsabgeordnete einander an den Kopf geworfen haben. Das ist eine Lüge, was Sie sagen, Herr Abgeordneter, und das ist falsch, Sie betrügen uns, alles. Aber nicht bloß im Bundestag geht es so zu, sondern unserer Welt geht es grausam zu. Wir kennen das alle aus unserem eigenen Herzen, was der Hass in unserem Herzen anrichten kann. Und der Neid und der Geiz. Und das kann man wirklich nur tun, wenn Jesus unser Herz erfüllt und die Jesusliebe in uns wohnt. Das hat Jesus so schön im Gleichnis vom Weinstock gesagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt gute Frucht. Heiligung geht nur mit einer Jesusliebe. Jesus muss dein Herz erfüllen, sonst gibt es keine Heiligung. Sonst bleibt dein ganzes praktisches Tun leer, kalt und gefühllos. Es muss Jesus dich erfüllen und du musst ihn erkennen in seiner Liebe. Und deshalb ist es auch so wichtig, wo wir Menschen treffen, die auf diesem Gebiet ganz besonders Not haben mit ihrer Liebe. Wir sagen, du musst Jesus kennenlernen. Darum ist es auch in unserer Verkündigung so wichtig. Unsere Welt besteht aus Hass, Feindschaft und Bitterkeit. Und das ist ganz, ganz notvoll. Guckt in eurer Umgebung euch einmal um, wie die Verhältnisse sind. Und mit seinem Gebot, dass Jesus sagt, ich soll meinen Feind lieben, bricht etwas von der himmlischen Welt in unsere irdische Welt ein. Das ist was ganz Tolles. Wenn es dir gelingt, was Jesus sagt, feurige Kohlen dem Feind aufs Haupt zu sammeln und irgendwo einmal, wo jemand dir böse kommt, ihm Liebe von Jesus zu erweisen. Nur Hilfsbereitschaft, im Nachgehen, ihm beizustehen, ist ganz, ganz wunderbar. Und das ist vielleicht schon unser ganzes Denken, das verändert. Wie kann ich anderen Menschen etwas spürbar werden lassen von dieser großen Jesusliebe? Das ist ja überhaupt ein Geheimnis. Wer von euch als Lehrer tätig ist, weiß, wenn er einen schwierigen Schüler hat, kann er bloß überwinden mit Liebe. Ich habe für die evangelischen Lehrer der freien evangelischen Schulen Referate halten müssen über die Geschichte der Pädagogik der frommen Pietisten. Das sind also alte Generation der Erweckungen gewesen, der großen Leute in unserem Land der letzten 400, 500 Jahre. Wie haben die das immer gemacht, wenn sie ungezogene Kinder hatten und böse Kinder hatten? Darf ich euch mal sagen mit einem Wort? Nie mit Strafen. Immer nur mit Liebe. Die hatten teilweise bis zu 20 schwer erziehbare Kinder in ihre Familien aufgenommen. Aber nie mit Strenge. Ich meine immer, das ist eine evangelikale Erziehung, dass man Strenge erweist. Nur die Liebe von Jesus verändert dein Herz. Und wo du mit schwierigen Menschen zu tun hast, nimm den Beispiel von Jesus, der Menschen umgepolt hat durch ganz, ganz große Liebe. Und das ist die Feindesliebe. Da, wo sie mir entgegenschlägt, und wo ich sie erfahren kann. Und das ist so etwas Bewegendes, wenn man das einmal erlebt und erfährt. Die Liebe, die unverdiente Liebe. Und ganz besonders in der Erziehung. Schwierige junge Leute, ich bitte euch, dass ihr nie meint, mit Schlägen oder mit bösen Worten könntet ihr Menschen ändern. Das ist noch nie gelungen. War ja interessant, dass die großen Pädagogen, da ist etwa der Falk dabei, der das Lied O du Fröhliche gedichtet hat, das Weihnachtslied. Dem sind auch 6 Kinder weggestorben in Weimar. Der war ein großer Spötter. Und dann hat er angefangen, die Straßenkinder zu sammeln. Nach den Napoleonkriegen sind hier in Deutschland Tausende und Abertausende Kinder als Straßenkinder durch die Straßen gezogen, bettelnd, raubend und prostituierend. War ganz wohl, und da müsst ihr mal wissen, Straßenkinder sind keine liebreizenden Engel, sondern die sind in allen Wassern gewaschen. Der Diebstahl, der Raub, den hat man damals nur in Gefängnisse eingesperrt und in Eisen gebunden. Und der Falk hat gesagt, er hat eine Heimat für sie errichtet im Lutherhof und hat mit Liebe und mit dem Evangelium das erreicht. Und das ist immer nur überhaupt die große Gabe, dass nicht mit Strenge, sondern Menschen überhaupt erst öffnet durch die Liebe, so wie Jesus in den schwierigsten Menschen, und die Zöllner waren schwierige Leute, und die Huren waren böse Frauen, er hat sie nur durch Liebe erreichen können. Und für uns ganz wichtig, dass darum Jesus das Gebot der Feindesliebe uns aufgetragen hat, als ganz wichtig, Geduld und Liebe. Nun kann ich das ja gar nicht, ich habe ja diese Liebe nicht. Bei mir geht das immer so, wenn mir einer so patzig daherkommt, dann zeige ich ihm, dann reagiere ich. Wie du mir, so ich dir. Ich werde dir mal zeigen, wer ich bin. Steckt ganz tief in mir drin. Wenn nicht die Jesusliebe mich innerlich verändert und erneuert hat. Und wenn der andere kommt, dass ich sage, wie er mir, so ich dir. So wie Jesus mir die Liebe, gebe ich dir weiter. Und du kannst ruhig zweimal und dreimal mit mir probieren. Und Jesus sagt 70 Mal vergeben, wo es unwürdig war. Das kann nur einer, der die Jesusliebe erfahren hat. Sonst wäre es eine fantastische Geschichte, die gar nicht angeht. Sondern die Heiligung des Lebens kommt tatsächlich durch Jesus. Und diese neue Grundordnung, die gilt, es wird ja bei uns immer wieder in unseren Zeitungen und so, das ist ein bisschen falsch zitiert, wenn es da geht, Auge um Auge, Zahn um Zahn, das kommt meist bei den Kriegen um Israel und sagt, die haben ja so hartes Gesetz, Auge um Auge, Zahn um Zahn, dass also, wenn einer mir ein Auge ausschlägt, dann schlägt man dem auch wieder ein Auge, das stimmt natürlich nicht. Das war im alttestamentlichen Gesetz nicht gemeint, sondern im alttestamentlichen Gesetz, das Auge um Auge, Zahn um Zahn heißt nur, die Strafe muss der Tat entsprechen. Für unsere ganze Gerichtsbarkeit natürlich auch so. Die Strafe, die man macht, die entspricht dem, was einer verbrochen hat. Aber für Jesus Jünger gilt auch dieses Gesetz nicht mehr, sondern so wie Jesus mir die Liebe erwiesen hat, so möchte ich alle Menschen diese Liebe weiterspüren lassen. Das ist die Grundordnung des neuen Ewigkeitsreichs. Und das ist nur etwas mit dieser Feindesliebe. Viel, viel mehr als Nächstenliebe, dass nur Leute können, bekehrte Leute, die die Liebe Jesus in ihrem Leben haben. Und der Apostel Paulus, ich habe ja nochmal gesagt, das spricht auch nicht von Nächstenliebe. Das war für ihn völlig selbstverständlich. Die, die uns in unserer nächsten Umgebung sind, in unseren Familien, sondern er spricht auch von der Feindesliebe. Römer 12, Vers 20. Wenn dein Feind hungert, gib ihm zu essen. Dürstet ihn, gib ihm zu trinken. Dein Feind, Mensch. Woher hast du von Jesus noch gar nichts kapiert? 1. Johannes 1, Vers 9. Das können wir schon aufschlagen. 1. Johannes 1, Vers 9. Und den Johannes auch noch hören. Wo ist 2, Vers 9. Kapitel 2, Vers 9. Wer das sagt, er sei im Licht und hasst seinen Bruder, der ist noch in der Finsternis. Der hat überhaupt von Jesus noch nichts begriffen. Und darum ist das so wichtig. Es gibt gar keine Gemeinschaft mit Jesus, wenn sie nicht mein Leben prägt und verändert. Das ist der ganz einfache Beweis, ob ich es kapiert habe. Und ob ich die Jesusliebe in mich aufgesogen habe, dass sie mich verändert und erneuert. Auch im Jakobusbrief steht da noch viel drin. Liebet eure Feinde, so sagt sie, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen. Wenn dein Feind hungert, speise ihn. Bitte für die, die euch beleidigen und verfolgen. Das muss die Jesusliebe deines Lebens sein und der Test, dass du begriffen hast, was Jesus an dir getan hat. Dass die Jesusliebe der Grundbestandteil deines Lebens ist, die dich erfüllt und die dich treibt. So ganz toll, im Alten Testament steht einmal die Geschichte von einem Propheten, steht in den Chronikbüchern, wie da die Feinde abgeführt wurden, hat er gesagt, was, so geht ihr mit Feinden um? Schon im Alten Testament. Und hat er gesagt, das sind doch Menschen. Und dann fangen sie an und bringen auf einmal Lebensmittel her und dann bedienen sie die und geleiten die Gefangenen wieder und verbinden ihre Wunden und helfen. Schon im Alten Testament, die Chronikbücher, ist eine christliche Lebensordnung, die Jesus noch einmal ganz kraftvoll erfüllt hat. Und darum habe ich ein bisschen schwer getan, ihr versteht das jetzt mit dem Thema der Nächstenliebe. Es geht um viel, viel mehr. Es geht auch für den, der mir auf die Nerven fällt und der mir Probleme macht, dass er Teil hat an der großen Jesusliebe. Und das ist ein wunderbares Zeugnis, das man bei Christen kennen muss, dass sie nicht hartherzige Leute sind. Es gibt so viele hartherzige Christen, die verurteilen die schuldig geworden sind. Jetzt wollen wir noch einen Punkt dazu nehmen von der Liebe, der mir dann auf einmal wichtig wird, dass die Bibel uns dort zeigt, wo das in unserem Leben ist. Die Liebe sollst du üben an dem Platz, wo Gott dich hingestellt hat. Das ist ja wichtig. Es ist ja so schön, dass man als alter Mensch für euch Jungen noch reden darf. Dankeschön, genieße ich. Wir Alten haben einen Vorteil, dass wir viel Lebenserfahrung haben. Und das ist, was der Olaf erzählt hat, mein Herz hat gelacht. Wie oft habe ich in meinem Leben gemeint, ich sei nie am richtigen Platz. Ich bin so von Gott in die Mission berufen und nie in die Mission gekommen. Ich wollte Evangelist sein, bin nie dorthin gekommen. Ich bin dorthin gekommen, wo ich gar nicht hin wollte, wurde ins Pfarramt gerufen und man muss ja im Rückblick nur sagen, Gott hat es so super gemacht. Man muss das sich aus dem Kopf schlagen, dass man seine Träume lebt. Das ist ein gottloser Gedanke. Sondern Gott führt ganz anders, als wir denken. Und man braucht oft Jahre, bis man begreift, besser hätte Gott mich gar nicht führen können. Und das darf ich als alter Mensch bezeugen. Das ist tatsächlich an den Platz, wo Gott dich hingestellt hat. Und das ist ganz interessant, dass im Neuen Testament dieses Thema sogar entfaltet wird für Menschen, die Sklaven waren. Das Allerschlimmste. Christen müssen als Sklaven leben, über die verfügt man, wie wenn sie eine Ware wären. Das gibt es doch gar nicht. Schlagen wir 1. Petrus auf, Kapitel 2, Vers 18. Was der Petrus zu den Sklaven sagt, 1. Petrus 2, in der Bibel so praktisch, wie die Heiligung unseres Lebens aussieht, von 18 bis 25. Ihr Sklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herrn unter. Nicht allein den Gütigen und Freundlichen, sondern auch den Wunderlichen, den Komischen, den Schwierigen. Ihr habt doch alle Chefs auf, aber sagt, es ist gar nicht leicht bei mir in der Firma. Und gerade das Zeichen der Heiligung ist, dass ich die Jesusart in meinem Herzen trage und mich unterordnen kann. Bei den Sklaven war es ja noch ein maßloses Unrecht. Da man sagt, ja, hätten die nicht Revolution machen müssen, hätte Paulus nicht Revolution predigen müssen, ich müsste auflehnen gegen das Unrecht. Nein, lebt das, denn das ist Gnade, wenn jemand vor Gott um des Gewissens willen das Übel erträgt und leidet das Unrecht. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr um schlechter Taten willen geschlagen werden? Und es geduldig ertragt. Aber wenn ihr um guter Taten willen leidet und es ertragt, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch. Und euch ein Vorbild hinterlassen, dass es wird nachfolgen seinen Fußstapfen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der nicht widerschmähte, als er geschmäht. Das Bild von Jesus muss in deinem Leben drin sein. Ich muss euch immer ein paar Geschichten noch erzählen. Die ersten Deutschen, das sind ja die Germanen gewesen, der erste Germanenstamm, wie hat das Evangelium überhaupt angenommen? Sie waren ja kriegerische Leute, die haben an schreckliche Götzen geglaubt, den Wodan, war einem nazistischen, bei Hitler alles wieder aufgetaut, war so Religion der Nazis, ganz schlimm, die alten Germanen, in ganz okkulten Dingen, sind zum Glauben gekommen, als sie kleinasiatische, heute Türkei, Kriegsgefangene machen, es waren Christen. Und die kriegsgefangenen Christen haben ihre Herren zu Jesus geführt, die Gebundenen, durch die Art, wie sie mit ihren Besatzern, das waren böse Soldaten, umgegangen sind. Die wunderbarste Geschichte der Kleingoten, die die ersten Germanen bekehrt haben. Die Gefangenen haben die Herren bekehrt. Und das ist für uns ein Bild, weil das mal merkt, dass es um viel mehr geht als um Nächstenliebe für Christen. Sondern dass wir auch in schwierigen Verhältnissen bei schwierigen Chefs sind und für sie beten und ihnen Liebe zeigen. Das ist ganz arg schwierig, wenn wir zum Beispiel Chefs haben, wo die machen unrechte Dinge und so weiter und sagt, und ich werde dort in diesen schwierigen Verhältnissen ein Jesus-Zeuge sein. Da gibt es ganz viele Geschichten, wie viele Christen das sogar genommen haben, ein herrliches Jesus-Zeugnis getan haben. In der Liebe, auch wo Gott mich hingestellt hat, am schwierigen Platz. Jetzt möchte ich noch ein Wort zur Diakonie sagen. Das ist ja bei uns für den Sozialdienst, den wir tun, den Liebesdienst in der praktischen Hilfe, ob das in einem Kinderheim ist, einem Kindergarten oder beim Altenheim, wo wir pflegen. Der Dienst der Diakonie gehört ja ganz wichtig für Christen dazu. Und darum ist interessant, dass etwa die Frau von Chiang Kai-shek, das war ein chinesischer Präsident, die war ja Christin. In der Zeit, bevor der Kommunismus China übernahm, die Frau Chiang Kai-shek hat gesagt, die Religion des Konfuzius in China hat nie ein Altenheim gebaut. Nie. Die haben ja auch gesehen, wie die Alten da waren. Das ist eine ganz besondere Form der christlichen Liebe, dass man aktiv wird und sagt, da ist eine Not. Und da machen wir eine Aktion. Bei uns in Tuttlingen, das ist Stadtrichtung Bodensee, da waren 3 Gemeinschaftsleute, die haben damals das Problem gesehen, dass viele Alten keinen Altenheimplatz haben. Haben diese 3 Männer eine Initiative ins Leben gerufen. Ein riesen Altenheim gebaut. Da hat Gott seinen Segen dazu gegeben, das bis heute unter der Leitung der pietistischen Gemeinschaftsstunde steht und wo die einen ganz großen Dienst tun. Auch das ist entscheidend. Ich darf Liebestätigkeit tun und das haben wir schon im Neuen Testament, die ersten Diakone. Der erste Diakon, und da sehen wir schon, was heute bei unserer Diakonie falsch läuft. Der erste Diakon, Stephanus, der hat ein solches klares Jesuszeugnis gehabt, dass es einen Prozess gab und er zum Tod verurteilt wurde und gesteinigt wurde. Der Stephanus war der schönste Jesuszeuge. Wir können nicht Ja sagen zu einer Diakonie, die kein Jesuszeugnis hat. Wir haben heute in Deutschland 450.000 Mitarbeiter von den Kirchen in der Diakonie, aber wer von denen kennt Jesus und kann beten und kann ein Jesuszeuge sein? Da liegt das Problem unserer Kirche in Diakonie. Aber dass wir wieder Diakonie machen, wo wir sagen, die wollen wir tun, um uns der Alten annehmen oder der Bedürftigen oder wo Kinder unbetreut sind. Ich freue mich ganz arg, dass heute ganz viele die Initiative ergreifen bei den Kitas und sagen, wir machen Kita mit gläubigen Christen, wo wir ganz klar auch die Jesusbotschaft machen. Das ist ein Auftrag der christlichen Liebe. Und das gehört mit zu unserer Heiligung. Und dann geht es eigentlich um alle Gaben meines Lebens in der Liebe. Heute spricht man viel von Gottesdiensten. Im Neuen Testament kommt das Wort Gottesdienst, interessant wie die Nächstenliebe, auch gar nicht so stark vor. Gottesdienst, wo es vorkommt? Wo? Kommt zum Beispiel vor, Gottesdienst ist die Witwen und Waisen besuchen. Das Praktische, die praktische Liebe. Oder beim Paulus Römer 12, stellt euch nicht dieser Welt gleich, verändert euer Herz. Und da heißt, gebt eure Leiber hin als Opfer zum Dienst. Das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Also mein Leib in diesen Dienst der Liebe hineingeben und das tun, praktizieren. Und das ist ganz besonders wichtig heute, dass ich gerne sage, wo kann ich etwas dienen? Wo kann ich etwas einbringen? Dass ich schon zur Versammlung gehe und sage, wo ist jemand, der mich heute braucht? Und auf den gehe ich zu. Wo ist ein Einsamer, den ich vielleicht aufrichten muss? Wo muss ich jemand loben oder wo muss ich jemand Mut zusprechen? Die Liebe von Jesus weitergeben, der mir so viel Liebe gegeben hat. Ich muss schon orientiert sein, dass ich den vernünftigen Gottesdienst mache, nämlich mit meinem Leben, mit meiner ganzen Existenz Gott diene. Die zweite Meile mit einem gehen, der mich um etwas bittet. Und etwas ganz arg ihm hinzugeben. In der Bibel spielt dann die Liebe noch in einer ganz anderen Beziehung eine Rolle. Jetzt haben wir das schon gehabt, die Feindesliebe haben wir gehabt, die Hingabe unseres Leibes, die Diakonie in der praktischen Tat. Welches gehört jetzt noch dazu? Die Bruderliebe. Die Bruderliebe, die haben wir ja schon berührt, die ist deshalb ganz arg kompliziert, weil der Bruder mir auf den Keks geht, weil er mir so nah ist und weil er mir Probleme hat. Sogar in einer Gemeinde habt ihr schon mitgekriegt, dass ganz schnell Streit gibt, auch im Ältestenkreis. Ganz schnell ist es da. Und zwar bei den Trägern, in der Jugendarbeit, im Mitarbeiterkreis. Die christliche Gemeinde ist leider ganz stark davon geprägt, von Spannungen. Und die Christen teilen sie immer. Dann gründen sie ganz schnell neue Gemeinden und dann wundern sie sich, dass kein Segen drauf liegt. Wegen menschlicher Spannungen. Und die Bruderliebe, die ist nämlich ganz kompliziert. weil man nämlich da das größte Opfer bringen muss, dass man nämlich das mitträgt, was an einem anderen nämlich da ist und wo der Probleme macht. Und der Apostel Paulus erwähnt im Galaterbrief einen Fall, der ist für uns ganz besonders aktuell. Wenn dein Bruder von einem Fehler übereilt wird, der rutscht plötzlich in eine böse Sache hinein. Was machen wir dann? Dann schließen wir ihn aus der Gemeinde. Schreibt es der Paulus in Galater 6. Dann unterwerfen wir ihn der Kirchenzucht. Das hatten wir oft getan. So helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist. Ihr, die ihr geistlich seid. Liebe Freunde, versündigen wir uns immer am Bruder. Wir haben ganz viele, die wirklich von Fehlern übereilt werden. Die im Zorn reagiert haben, die einsame Entscheidungen gefällt haben. Die Gemeinde besteht aus ganz vielen Fehlern. Wir sind alle ja auch mit dabei, aber wie wir reagieren, ist unser, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid. Ihr, die den Jesusgeist bei euch drin habt. Und der Jesusgeist war ein solch, der Heilige Geist ist so ein Geist, der kann tragen, gerade die Fehlsamen. Und das merken wir schon, wie wir schon bei der Erziehung gesagt haben, strenge und hartes Urteil hilft gar nicht. Und was ganz arg schlimm ist, hintenrum reden. Übrigens ist ja interessant, dass unser Mund am meisten sündigt, indem wir reden und das Ding so schlimm machen. Das ist ja im Jakobusbrief toll beschrieben, was die Zunge anrichten kann. Das kleine Ruder ein ganzes Schiff treibt, so ist die Zunge ein kleines Glied, kann einen ganzen Wald anzünden. Und das Schlimme mit den Worten in der Gemeinde, das wisst ihr alle aus euren Gemeinden, woher kommt. Die Worte holt keiner mehr zurück. Wenn du Steine wirfst, die kannst du alle wieder auflesen. Aber die Worte kannst du nie zurücktun. Und jeder von euch vergisst nie, wo einem einmal etwas Böses oder etwas Unrechtes in den Kopf geworfen wurde. Das hat man bis an sein Lebensende. Können die alten Leute fragen und sagen, mir hat einmal, wie ich ein Kind war, hat mir damals der Prediger das gesagt, du freches Kind, und das verzeihe ich ihm nicht. Sitzt immer noch als Wunde drin, eine Bitterkeit. Und dann müssen wir aufpassen vor dem Reden unserer Zunge. Da wird alles, was wir mit Liebe machen wollen, wird zur Karikatur. Weil wir können das nur tun in der offenen, direkten Aussprache unter vier Augen. Das gibt's. Und wenn einer gar nicht hört, dann holen wir die Ältesten und sagen, wir haben da ein Problem. Aber es geht gar nicht, dass wir diese von unserer Zunge diese schrecklichen Parolen in die Luft gehen lassen. Und die Gemeinden werden dadurch kaputt gemacht. Und sie können kein Zeugnis mehr, weil keine Liebe und keine Wärme da ist. Der, von dem wissen wir, und dessen Vater hat schon das gemacht, und da war schon diese Sache, und sein Bruder, und wir kennen ja die ganzen Geschichten, die laufen. Und das ist auch noch wahr. Natürlich ist es wahr. Aber wir helfen doch damit nicht in der Jesusliebe. Das ist das Tolle, dass Jesus verschwiegen war, wenn es um die Fehler der Menschen ging. Und dass es keinen Sinn hat, sondern dass wir gucken müssen, dass die Dinge vor Jesus bereinigt werden, auch in der Seelsorge mit Menschen reden. Und darum ist das so wichtig, dass wir das tun. Und darum hat der Apostel Paulus dann etwa das so gesagt im Galaterbrief, das sei unser neues Gesetz. Da redet er auf einmal vom Gesetz. Unsere Lebensordnung, dass wir in dieser Jesusart drin leben und wir auf einmal merken, die Jesusgesetze, das ist die neue Lebensordnung, die Jesus uns gegeben hat, die ist gut und das ist die neue Ordnung, die Heil stiftet und die mitgehört, dazu gehört. Und darum ist das so in dem Gesetz der Freiheit, so heißt es im Jakobusbrief, das Gesetz der Freiheit, diese neue Lebensordnung, die Jesus uns gegeben hat, weil er in seiner großen Liebe uns geliebt hat. Es gibt für uns gar keine andere Möglichkeit, als dieses mit Haut und Haar zu leben. In der Bergpredigt erzählt Jesus einmal, wie das sein wird, wenn er kommt. Und dann ist auf einmal die Tür geschlossen von der königlichen Hochzeit in der Ewigkeit. Und da stehen draußen noch ein paar und klopfen an die Tür und sagen, Herr, tu uns auf. Wir haben doch in deinem Namen Wunder getan. Wir haben in deinem Namen prophetische Aussagen gemacht. Und Jesus sagt, kenne euch nicht. Jesus kennt nur die, die in seiner Ordnung leben. Und darum ist es für uns eine Verpflichtung. Und dass wir das konsequent auch leben. Jetzt muss ich sagen, was ich alles heute Abend euch gepredigt habe. fehlt mir alles. Ich habe es mir heute Abend wieder gepredigt. Ich brauche es wieder. Ich kann nur sagen, Jesus, gieß du deine Liebe ganz neu in mein Herz hinein. Du musst mich verändern und erneuern. Ich brauche das. Und mir tut es leid, wo man schuldig geworden ist. Und der Herr Jesus will auch diesen Schaden heilen. Ich hoffe, dass ihr heute Nacht auch manches mit Jesus ordnen könnt und die Weichen anders stellt. Wir brauchen bis an unser Lebensende immer wieder neu die Gnade und Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus. Jetzt kann man auch gern noch Fragen stellen oder wie ihr es machen wollt, ich weiß nicht. Ich habe jetzt genug geredet, die Müdigkeit nimmt zu, aber mal die wesentlichen Dinge gedacht. So, mal nochmal ein Lied singen und dann nochmal eine Frage oder Ergänzungen noch da sind. Wo sind noch Dinge, die man vertiefen sollte, wo ihr Ergänzungen habt oder wo ihr sagt, das müsste man noch etwas klären oder ist es etwas nicht richtig deutlich geworden zu diesem wichtigen Thema?
Können Sie vielleicht noch ein bisschen beschreiben, wie ist das eine Übung, dass diese Liebe Jesu einstellt oder was muss man tun, damit das passiert?
Ja, was muss ich tun? War ein schönes Beispiel vom Olaf, wie er einen Obdachlosen zur Evangelisation eingeladen hat. Es ist überhaupt schon toll, dass wir erinnert werden, ich muss auf Menschen zugehen, die einfach nicht in meinem Freundeskreis drin sind. Ich finde ja immer eine ganz tolle Sache, was da 1990 in Zentralasien passiert ist. Ist euch bewusst, da lebten ja viele in Kasachstan und Kirgisistan, ganz viele gläubige Jesusleute. Aber es ist nie gelungen, einen Kasachen oder einen Kirgisen in die Versammlung zu bringen. Ich habe manche gefragt und habe immer wieder die gleiche Antwort bekommen. Gesagt, die stinken so schrecklich nach Knoblauch. Würde ich nie im Auto mitnehmen, hat mir einer mal gesagt. Und der Franz Thiessen und der Heinrich Voth sind nicht ausgesiedelt und haben angefangen, 1990, als die Freiheit war, und sind auf die Kirgisen zugegangen. Und es hat mich bewegt. Hunderte von kirgisischen Gemeinden sind entstanden, aus der Jesusliebe. Man muss sich auch bewusst machen, es gibt für uns keine Schranken. Und die Leute, die uns Gott in den Weg stellt, ist heute ganz wichtig. Also ich finde es enorm, wie heute die Iraner zum Glauben kommen. Die Migranten bei euch in der Nähe, und das, wir haben eine Aufgabe, auf sie zuzugehen. Ich war neulich beeindruckt, wie der Heinz Spindler, Direktor vom Bodenseehof, der Fackelträger, der ist nach Belgrad gegangen und arbeitet unter Roma. Unter Zigeunern. Das ist ein Abstieg. Bibelschuldirektor im Bodenseehof und dann zu den Zigeunern zu gehen. Festspeise ist, dass man da ein Igel isst und solche schöne Sachen. Das ist schon eine Sache. Aus Liebe, um Menschen Jesus groß zu machen. Aus Liebe. Und das ist dann schon schwer. Wir haben von der Feindesliebe gesprochen, aber jeder Missionar muss das tun. Ich war schockiert, wie ich bei den Indianern war und die Missionare mir erzählt haben, da gibt es so einen Trog und da spuckt man rein und das gärt dann und das ist der Trunk, den man kriegt, war der Begrüßungstrank. Da könnte ich kein Indianermissionar werden. Das ist interessant, dass man schon mal seinen Ekel besiegen muss, aus Liebe von Jesus. Man muss es auch bewusst machen, manchmal. Im Pflegeheim oder wenn man eine Mutter zu pflegen, ist vielleicht noch leichter als einen ganz fremden Menschen zu machen. Also das ist, muss man sich bewusst machen, dass die Jesusliebe uns verändern will. Unser ganzes Wesen soll so werden, dass wir auf andere zugehen können. Bei der Nächstenliebe, das geht noch, die bei mir nah sind, das hat auch seine Spannungen wie bei der Bruderliebe. Aber dass Jesus uns aufgerufen hat, auch die, die uns hassen und die uns schwere Not machen, wir müssen es uns bewusst machen, aber es kann nur so sein, dass ich von der Jesusliebe überwunden werde. Und das war bei Heinz Spindler so, ich habe es da verfolgt, wie er nach Belgrad ging und wie er das entdeckt hat. Er war schon mehrfach runtergefahren und hat gemerkt, wie die Ersten sich bekehrt haben und was das für eine Aufgabe ist. Und das wird bei euch ganz genauso sein. Es braucht dieses Opfer, diese zweite Meile, die man mit einem gehen muss, um ihn zu überwinden. Habt ihr noch andere Dinge zu diesem wichtigen Thema? Wachsen in der Heiligung, in der Liebe, wachsen. Bitte.
Ich habe eine Frage, und zwar kann Liebe auch mal bedeuten, jemanden zu etwas zu zwingen?
Hast du ein Beispiel?
Vielleicht spontan und harmlos das mir eigentlich ist, zum Beispiel, wenn man merkt, dass jemand zum Beispiel von der Stimmung her ein bisschen bedrückt ist, eher so ein bisschen depressiv, und man weiß ja zum Beispiel, okay, es tut gut, wenn man rauskommt, das Wetter ist gut, die Sonne scheint, das hält die Stimmung meistens auch. Ist aber die Person da und die will partout nicht raus. Möchte einfach nicht, es fällt ihr aber sehr gut. Und da gibt es dann Situationen wie zum Beispiel, okay, ich nehme mich jetzt einfach mit raus. Du willst es zwar nicht, aber du kommst mit raus. Und dann war zum Beispiel ein Ergebnis so im Nachhinein, wo die dann selber gesagt hat, ja, es tat mir wirklich gut, es hat mir gepasst. Aber dann in einer ähnlichen Situation, jetzt nicht zum Beispiel spazieren zu gehen, sondern etwas anderes, da will sie dann wieder nicht.
Also normalerweise muss man sagen, der Zwang richtet Zorn an. Bei uns selber, als das Gesetz, das immer uns zwingt, das richtet Zorn an, das fordert und kann das nicht. Sondern das ist was anderes, als ich einen mitnehme und sage, komm, wir packen was an und ermuntere ihn, das ist eine Aufmunterung. Aber mit Zwang erreicht man sicher gar nichts. Das wissen wir auch von unseren Kindern, dass sie dann im entscheidenden Moment sperren. Wenn wir dann sagen, aber jetzt müssen wir und jetzt kann man und dann strampeln sie, legen sie auf den Boden und dann geht gar nichts mehr. Mit Zwang, und das bleibt bei uns ein Leben lang. Wo uns einer zwingen will, das geht bei mir heute noch so im hohen Alter, dass ich mich wehre gegen jeden, der mich bestimmen will. Sondern ich kann nur einen in der Liebe begleiten. Die Liebe hat was ganz Wunderbares, ist eine Himmelsmacht. So heißt sogar der Schlager, die Liebe ist eine Himmelsmacht. Der ganz weltliche Schlager, die haben das sogar entdeckt. Was ist das ja nicht? Das ist ja meist eine sehr selbstsüchtige Liebe. Und das, was heute auf dem Thema der irdischen Liebe sich abspielt, ist ja wirklich brutal. Wie Menschen nur sich selber leben und sofort auseinandergehen, wenn der andere nicht mehr ihren Wünschen entspricht. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir uns in die Jesusliebe hinein versenken. Und noch schöner, in die Liebe Gottes des himmlischen Vaters, der den Verlorenen sucht und für ihn alles opfert und hergibt. Und erst wenn die unser Herz verändert hat, wissen wir, dass es die größte Gabe ist und vor allem auch das, was uns am meisten befriedigt und Freude macht. Das ist ganz arg schön. Das, was man bekommt, ist eigentlich gar nicht arg viel Freude erweckend. Das Schönste ist geben, ist seliger als nehmen. Das kennen wir auch schon von den Kindern. Wie freut sich ihr Kind, wenn es der Mutter erfreut machen kann? Und die Liebe ist schon eine ganz wunderbare Sache, wenn es uns wirklich gelingt, einem anderen Liebe zu erweisen. Es braucht schon, da muss man drüber nachdenken, wie man das kann. Und das ist auch für eine Gemeinde, aus denen ihr überall kommt, ganz wichtig, dass es eine spürbare Liebe ist, wo man spürt, die haben sich so lieb. Und dort wird das auch gelebt und dort wird auch schon ein Kind ernst genommen. Und dort gibt es nicht, dass einer entwürdigt wird oder herabgewürdigt wird. Mir ist es auch ganz besonders wichtig, nachdem ich gemerkt habe, ich war ja 40 Jahre im Gemeindedienst, dass oft unsere lieben Schwestern sich von den Männern herabgewürdigt fühlen. Darf ich das mal aussprechen? Als Frau gilt man da ja nichts. Und das wäre ganz furchtbar, wenn das so wäre. Wenn wir nur eine Macho-Rolle spielen würden und die Frauen hätten nicht die Sache. Auch wenn man biblische Ordnungen hat und sagt, im Ältestenkreis sind keine Frauen vertreten, dann sollen sie aber umso mehr ihre Würde, ihre Anerkennung und auch die Liebe und die Geltung in der Gemeinde haben. Wir sollen einfach wach werden an diesen Stellen und auch wieder lernen, was wir tun können, dass da keine Menschen auf die Seite gedrückt werden. Das gilt auch für die jungen Leute, dass sie ernst genommen werden, aber auch die Alten. Und das ist ganz toll. Die Liebe in der Gemeinde ist so was ganz wunderbar Praktisches und sie redet ganz weit hinaus. Zwingen, also sehe ich keine Chance. Es hat auch keinen Wert, einen Alkoholiker zu zwingen, dass man nicht mehr trinkt. Er muss ja dazu sagen.
Also kann das bedeuten, dass man unter Umständen ansehen muss, wie die Person eigentlich im Wasser
ja. Es ist notvoll, ich laufe bei uns die Treppen, in Stuttgart so viele Treppen runter, sitzt ein junger Mann und spritzt sich da seinen Joint, 16 Jahre. Ich hätte es am liebsten immer aus der Hand gerissen und zertrümmert, aber ihr wisst, wie wenig man erreichen kann. Es ist überhaupt interessant, wie wenig wir erreichen können. Wir haben gar keine Macht. Wie oft wollte ich, wenn etwa Ehen kaputt gehen, wollte ich Leute rütteln, das ist ja der wahnsinnig. Was macht ihr hier? Warum? Das ist ein Bagatelleanlass. Aber du kannst mit Zwang nichts erreichen und darum ist es so toll, dass wir über ein Mittel verfügen, das ist Gebet, wo wir an die Herzen können, weil Jesus den Schlüssel zum Herzen hat. Das ist mir ganz wichtig. Er kann verändern und erneuern. Und darum, in so vielen Fällen wollte man mit Feuer und Schwefel reinhauen. Es nützt nichts. Und wir wissen ja selber, wie wir reagiert haben, wie wir uns geöffnet haben, wenn einer liebenswürdig zu uns kam. Ich hatte ja oft ganz schwierige Konfirmanden. So junge Burschen mit 13, 14 Jahren, die können ja einen wirklich reizen bis aufs Blut. Das ist ganz arg schlimm. Und gerade, wenn man mit denen dann ein vernünftiges Thema umgehen will. Und ich habe mich mal gefragt, warum sind so viele von denen später treue Mitglieder in unserer Jugendarbeit geworden? Wahrscheinlich, weil man am meisten für sie gebetet hat. Wenn man nämlich mit einem Menschen nicht mehr weiterkommt, kannst du ja besser mit dem Herrn noch reden. Manchmal hat man ja als Verantwortlicher Angst, in so eine Gruppe zu gehen. Weil man weiß, die haben ja plötzlich wieder darauf angelegt, einen zu ärgern. Aber das Interessante ist, sie sind ja nicht glücklich. Sie sind ja ganz unglückliche Leute, die in einem schwierigen Zustand sich befinden. Und erst recht die Leute, die etwa suchtabhängig sind und alles, oder die lügen und die stehlen oder was. Das ist ja ganz schwierig. Wie komme ich da ans Herz hin? Und das ist ganz wichtig, dass wir uns auch von der Liebe von Jesus uns leiten lassen, wie wir Liebe ihnen zeigen können. Eine Liebe, die nicht Schlitten fahren lässt mit sich und die sich auch nicht missbrauchen lässt, aber die doch ihre Würde zeigt und ihre Freundlichkeit, das hat eine ganz, ganz große Bedeutung. Weitere Dinge noch, oder auch Widerspruch oder Gegner oder eine Ergänzung, ihr habt natürlich auch gute Kenntnis noch. Ist noch was? Dann schließen wir ab.
Ich würde mich nur fragen, dass ich 5 Worte von euch erzählen.
Dann kommt meine Frau dran. Ohne meine Frau bin ich keine 5%. Jetzt erzählt mal die Frau, was ich gemacht habe. Ich habe lange nicht vorbereitet. Meine Frau wollte auch ein ganz anderes Leben führen. Sie wollte Diakonisse werden, dem Herrn dienen. Dann kam ich, wie sie 18 Jahre alt war. Und es ist interessant, sie hat ihr ganzes Leben, ich halte es für ganz wichtig, als Pfarrfrau der Gemeinde gedient. Ist manchmal lustig, wenn die fragen, ja, was machen Sie im Beruf? Ja, sie hat in unserer Gemeinde entscheidende Dinge getan, dass ich der Rücken frei war und hat das getan mit, und auch bis heute, ungeheuer viel mit Alten und Kranken telefoniert. Schön, wir waren in einer, zuerst im Schwarzwald, dann 30 Jahre in der Stuttgarter Innenstadt, war eine sehr schöne Gemeindearbeit, sehr weite Ausstrahlung, das viele kennen ja die Sermon Online Gottesdienste und so weiter, die wir dort hatten, Jugendarbeit. Wir hatten diese Kämpfe natürlich, weil wir einen klaren biblischen Kurs hatten und die ganzen Schwierigkeiten, die Olaf Latzl hat, die kannten wir. Wir haben im Jahr 2000 aus der Zeitung gelesen, dass unsere Gemeinde aufgelöst werden soll. Das war der feste Plan des Oberkirchenrats, das ist nur dadurch gelöst worden, dass ich vorzeitig in Ruhestand ging, was ich absolut nie wollte. Aber da wurde es nochmal ausgeschrieben. Und es war für uns ein ganz schwerer Schock. Wir hatten 1000 Leute sonntags in 2 Gottesdiensten, sehr großen, lebendiges Gemeindeleben. Meine Frau hat 4 Chöre gemacht. Aber wir haben nebenher immer auch entdeckt, ich habe ja gesagt, dass die Mission mein Herzensanliegen war. Und Gott hat uns so viele Besucher ins Haus gegeben, dass wir zum Schluss so viel Mission getrieben haben, wie wahrscheinlich niemand sonst in Deutschland. Und das einfach nebenher, ohne dass ich dafür angestellt war. Wir haben dieses Werk Hilfe für Brüder gegründet, von Nordkorea bis nach Kuba und überall die einheimischen Christen betreut. Das, was wir mit Licht im Osten machten, in Russland, haben wir dann in der ganzen Welt gemacht. Wo sind schwache Gemeinden, die wir stärken dürfen? Und die Arbeit von Hilfe für Brüder war eine ganz wunderbare Arbeit, die ungeheuer viel aktiviert hat, und wir haben überall die Erweckungen in der Welt gesehen, die bedrängten Christen, die verfolgten Christen, und oft habe ich auch dann, um das auszukundschaften, auch die Besuche gemacht. Meine Frau hat dann so lange die Gemeinde auch betreut, und da ist das Werk herausgewachsen, wo wir dann Fachkräfte ausgesandt haben. Das war mit der Bundesregierung ein Vorschlag vom Bundeskanzler Helmut Kohl, dass wir einen evangelikalen Entwicklungsdienst haben, der heute noch da ist, christliche Fachkräfte international in einem mindestens 3-jährigen Einsatz für Ärzte, Professoren, Hebammen, Handwerker in den Kirchen der Dritten Welt, dort die Einheimischen zuzurüsten, bis sie das selber weiterführen können. Und die Leute sind dann in 40 Ländern tätig gewesen. Das war sehr schön, natürlich auch in Kasachstan. Da waren wir immer wieder dankbar, wenn russisch sprechende Leute dort waren. Gerade die Kasachen haben gesagt, wir können da so für die Arbeitslosen so eine Arbeit machen. Schickt doch jemand, der was von Computer versteht und so. Toll, aber wie man in allen Ländern in Südamerika und überall, dann besonders in Afrika und auch in Asien, ganz viel tun darf, auch in Ländern, die verschlossen sind, in Laos, in Kambodscha, in China hatten wir die größte Gruppe Professoren, die dort an der Grenze von Nordkorea gewirkt haben. Ein Mitarbeiter von uns war sogar 3 Jahre als Dozent in Pyongyang an der kommunistischen Staatsuniversität, bezahlt von der Bundesregierung, ein Jesuszeuge in Pyongyang. Wir können mehr nicht drüber reden, aber der Herr hat seine Wege. Das war für uns sehr schön. Im dritten Dienst haben wir noch die Coworkers International. Das sind Leute, die für ein Jahr in die dritte Welt wollen und dort mitwirken. Hat man noch was vergessen, Beate? Das ist unser Leben gewesen. Und hat uns sehr reich gemacht. Ganz besonders reich gemacht hat uns, damit hat alles begonnen, wo wir gesucht haben, die Verbindungen gerade nach Russland. Durch Licht im Osten im Jahre 1967 bin ich dazu gestoßen. Es war noch eine Zeit des strammen Kommunismus. Unsere Kinder haben von Anfang an in den Abendgebeten immer für die inhaftierten Christen in Russland gebetet. Georgi Wiens war damals bei uns dabei, der Rat der Angehörigen der Gefangenen. Das hat uns sehr bewegt und für uns ist das einfach groß. Ich hätte nie gedacht, dass einmal der eiserne Vorhang aufgeht. Also ich hätte alles für möglich gehalten, aber nie, dass der eiserne Vorhang aufgeht. Und wie das war, als die ersten Deutschen kamen, das war für uns bewegend. Und wir freuen uns, dass ihr hier seid. Und wir hoffen, dass euch der Wohlstand hier und das Freiheitsleben nicht zum Verhängnis wird, sondern dass ihr das gerade mit Distanz und Kritik beurteilen könnt. Viele bei uns haben das Glaubensfeuer verloren. Und die Versuchungen sind größer als in Russland. Und die Bedrängnis des Glaubens ist größer als bei uns. Man braucht einen noch größeren Mut, um hier Christ zu sein und klar zu leben. In Russland waren die Fronten klar, hier sind sie völlig verwischt. Und das ist das Allerschlimmste, dass man Jesus treu bleibt. Deshalb freuen wir uns doch, dass ich das noch... Ist noch eine Frage dazu zu unserem Leben? Gerne noch. Wir haben 4 Töchter, die sind 3 davon wieder mit einem Pfarrer verheiratet, einer von der FEG, 2 von der Landeskirche, gläubige Leute. Wir haben 24 Enkel und 3 Urenkel. So alt sind wir.
So reich.
Reich, ja.
So reich.
Ja, ist ja ganz arg schön, aber das Gebet ist auch hier alles. Wenn man das sieht, junge Leute hier aufzuwachsen, ich sage ganz freimütig, ich wollte heute nicht mehr jung sein. Was schon über das Internet in das Leben von jungen Menschen einfließt, das ist irrsinnig. Wir sind anders aufgewachsen damals. Ich habe noch den Krieg miterlebt als Kind, ich habe noch die Bombenangriffe gehört, wir haben gehungert. Das waren die Segenszeiten unseres Lebens, wir hatten gar nichts mehr und haben der Vater in Gefangenschaft und die ganze Not da miterlebt. Aber das ist für unsere jungen Leute ganz arg schwer und nur Jesus kann sie bewahren, dass sie dort nicht untergehen. Es ist ganz furchtbar und wir wissen ja auch, wie eure Familien sehr, sehr bedroht sind. Ich freue mich sehr, ich mache unter den Diensten auch noch eine Justizvollzugsanstalt in Heimsheim, machen wir im Schwarzen Kreuz mit, also ein schöner Bibelkreis, das sind die Lebenslänglichen, aber da hat es natürlich eine Abteilung, wo auch russische Jugendliche sind und ich freue mich immer, dass da russisch sprechende Brüder sind und die kriegen auf einmal das Ohr, gläubige Leute, die auch die Gefallenen erreichen und das ist auch eine große Not, die wir auf unserem Gebet haben müssen. Leute, die hierher kamen, denen die Freiheit zum Verhängnis wurde und die in irgend von einer Mafia abgeworben werden und die verlockend drauf eingehen, wo es Geld gibt. Ich verstehe das ja viel zu gut. Ich war ja auch mal jung und weiß, wie das ist, wie man da den Versuchungen erliegen kann. Aber das ist ein ganz reiches Leben. Ich kann nur sagen, jede Stunde ist schade, wo man nicht mit Jesus konsequent geht. Und das ist der einzige Weg und es gibt so unheimlich viele Möglichkeiten. Und vor allem, die Welt hungert nach Jesus. Die Botschaft ist da. Ich habe in 30 Jahren Innenstadtgemeinde in der City von Stuttgart gesagt, kein Haus ist verschlossen, wenn man Hausbesuch macht. Alle Leute warten drauf und man konnte mit allen Menschen beten und man konnte mit ihnen das Evangelium, auch wie die ausgetreten waren aus der Kirche, die Leute sind hilflos, sie schwatzen ein bisschen was, aber sie hungern nach Jesus, es gibt keine Erlösung, es gibt keine Sündenvergebung in keiner Religion dieser Welt, es gibt keine Hoffnung über den Tod hinaus, in keiner Religion und Weltanschauung. Und die Leute sind leer und sie werden mit materiellen Dingen nicht satt. Und deshalb habt ihr einen ganz wichtigen Dienst, dass ihr Missionsboten in Deutschland seid, ist das ganz Wichtige in unserem Land.